In der heutigen Folge geht es um den Vertrieb von Versicherungen und was man tun kann, den Kundenanforderungen gerecht zu werden. Wir reden deshalb über Makler, Versicherungsaußendienst, Financial Homes und die schöne neue Welt der digitalen Ökosysteme. Was ist wirklich wichtig? Was steckt noch in den Kinderschuhen? Und was kommt bald beim Kunden an? Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Ich bin Peter Pirner und freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Ipsos Customer Experience, deinem Partner für ganzheitliches Human-Centric Customer und Employee Experience Management. Das umfangreiche Lösungsportfolio erlaubt einen differenzierten Blick auf die Bedürfnisse und Erwartungen von Kunden in jeder Phase der Customer Journey. Mithilfe moderner Forschungsmethoden, Analytics und Beratungstools hilft Ipsos aber auch dabei, zukünftige Kundenanforderungen vorherzusagen. Damit können Unternehmen frühzeitig bessere und differenzierte Kundenerlebnisse gestalten. Bei Ipsos geht man menschlichem Verhalten konsequent auf den Grund, egal ob im Bereich Kunden- oder Mitarbeiter-Experience. In der Zusammenarbeit hilft dieses Human-Centric Mindset und die hohe Kompetenz der erfahrenen EX- und CX-Berater, Projekte erfolgreich abzuwickeln und den maximalen ROI zu erzielen. Das macht Ipsos zu einem so besonderen und wertvollen Partner. Mehr Informationen zu Ipsos Customer Experience findest du auf www.ipsos.de. Versicherungsverträge sammelt man im Laufe seines Lebens normalerweise ziemlich viele an. Renten, Kranken, Unfall, Reiserücktritt, Hausrat, Kfz und so weiter und so weiter. Ich habe mich sogar dabei ertappt, dass ich zwei identische Auslandskrankenzusatzversicherungen 3 Jahre parallel beim gleichen Anbieter abgeschlossen hatte. Gute Vertriebsstrecke, aber nicht unbedingt im Sinne des Kunden, dem das allerdings durchaus auch schon früher hätte auffallen können. Versicherungsprodukte hat man also, aber so richtig brauchen tut man sie nicht, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, an dem dann ein Schaden eintrifft. Dann ist man meistens sehr froh, klug vorgesorgt. Für den Vertrieb dieser Produkte braucht es entsprechende Kanäle, über die man sie absetzen kann. Während ein Sparkonto leicht erklärt ist, sieht das bei Versicherungen schon anders aus. Hier kommt es doch auf das Kleingedruckte und die persönliche Risikosituation an. Und im Gegensatz zu Banken nutzen Versicherungen durchaus verschiedene Vertriebspartner, um den tatsächlichen Kundenbedarf aufzuzeigen und schließlich auch zu decken. Durch die Digitalisierung kommt sehr viel Bewegung in die Möglichkeiten, die Versicherungen haben, ihre Produkte an den Mann oder die Frau zu bringen. Und es entstehen neue Herausforderungen. In der heutigen Folge spreche ich deshalb mit Knut Besold, Partner bei der KPMG Deutschland im Bereich Financial Services, über den Versicherungsvertrieb der Zukunft und welche Chancen Ökosysteme im Finanzbereich für Kunden bieten. Hallo Knut, herzlich willkommen bei CX Talks.
Hallo Peter, schön, dass ich da sein darf.
Wir sprechen heute über den Vertrieb von Versicherungsleistungen und der folgt ja normalerweise ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten. Du beschäftigst dich seit vielen Jahren auch in deiner persönlichen Karriere mit ganz vielen Facetten dieses Themas. Wie hat sich das denn bei dir entwickelt?
Ja, ich habe nach meinem Studium Physik und Volkswirtschaftslehre, jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was einen prädestiniert für Versicherungen, hat es mich dann doch in die Versicherungsbranche verschlagen und ich habe ganz klassisch im Versicherungsvertrieb begonnen bei einem Makler- und Finanzvertrieb aus Süddeutschland und habe dort quasi den Vertrieb von Versicherungs- und Finanzprodukten von der Pike aufgelernt. Hatte dann aber immer auch so ein bisschen eine technische Komponente, schlicht und ergreifend. Ich habe schon vor meinem Studium in der Schulzeit damals meine ersten Schritte in der Selbstständigkeit gewagt. Heute würde man sagen Startup gegründet, einen Internet Service Provider und bin dann nach meiner Zeit im Vertrieb auch wieder zu einem Technologieunternehmen gegangen, die Software für Versicherungen entwickelt haben, sowohl auf der Vertriebsseite als auch auf der Backoffice-Seite und bin dann über weitere Stationen bei KPMG gelandet, wo ich den Bereich für die Beratung von Versicherungsunternehmen und Vertriebsorganisationen mit aufgebaut habe und heute als Partner tätig bin.
Und wenn du jetzt so auf diese viele Jahre zurückschaust, und du hast das ja selber gesagt, du hast auch so eine technische Neigung, der Markt hat sich ja grundsätzlich sehr verändert. Wie würdest du ihn heute im Vergleich von, sagen wir mal, vor 20 Jahren beschreiben?
Ja, ich glaube, so eine der gravierendsten Änderungen ist sicherlich der Aufstieg des Digitalvertriebes. Wenn man zurückguckt, 2005, 2006 ist tatsächlich die Organisation BIPO gegründet worden, die sich so um Digitalisierung von bestimmten Prozessen gegründet hat und damit natürlich auch viele Vergleichsportale und Co. mit enabled hat, die ja heute am Markt eigentlich nicht mehr wegzudenken sind. Man muss nur in die Fernsehwerbung gucken und dann gibt es die verschiedenen Beispiele, die dort sind. Das heißt, der Digitalvertrieb sowohl durch spezialisierte Organisationen, aber auch durch die Versicherungen selber, auch unterstützt durch Suchmaschinen, durch Werbung und Co., hat sich ganz massiv verändert. Und wir sehen natürlich auch eine Konsolidierung von Maklern und damit eine Professionalisierung von dem, wir sagen immer Drittvertriebe dazu, Makler, Finanzvertriebe und vergleichbare Organisationen. Ich glaube, da hat sich ganz, ganz viel im Markt getan und weiterentwickelt. Dadurch sehen wir auch einen stärkeren, intensiveren Wettbewerb.
Jetzt schauen wir doch mal ganz von vorne an, wenn wir uns über Vertriebsstrukturen unterhalten wollen. Weil Vertriebsstrukturen ist ja das, wo praktisch die Schnittstelle zum ersten Mal zum Kunden bedient wird, jenseits nach der Suchphase. Und Versicherungen sind ja nichts, worüber man dann hinterher groß begeistert und sehr emotional spricht, wie wenn man sich ein neues Auto kauft. Was macht denn so ein Versicherungsprodukt aus deiner Sicht wirklich anders im Vergleich zu klassischen Consumer-Produkten?
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich so. Es steht niemand morgens auf und sagt, so, heute kaufe ich mir eine BU oder eine Risikolebensversicherung. Das ist einfach nicht das Produkt, an das man beim Aufstehen denkt. Man denkt eher an ein Auto, an schöne Möbel, eine Wohnung, eine Reise, die man buchen möchte. Das sind die Produkte, mit denen man eine emotionale Bindung entwickelt. Auf der anderen Seite erfüllt natürlich so ein Versicherungsprodukt schon ein Bedürfnis beim Kunden, ein Bedürfnis nach Absicherung, ein Bedürfnis nach Schutz, den man an einer bestimmten Stelle hat. Und man merkt es zum Beispiel auch bei manchen Versicherungsprodukten, wo es eine, ich sage mal, geerbte emotionale Bindung gibt. Ein Beispiel ist eine Tierkrankenversicherung, wo ich eben ein Tier habe, zu dem ich eine hohe emotionale Bindung habe, bei dem ich möchte, dass es ihm gut geht. Und dann sage ich, dann möchte ich ihn eben auch absichern. Dann habe ich ein Produkt, wo ich einfach eine hohe emotionale Bindung habe. Oder lustigerweise auch bei einer Kfz-Versicherung, das ist ja immer der Klassiker in der Beratung der Berufsunfähigkeit, würden Sie Ihr Auto Vollkasko versichern? Ja. Würden Sie Ihre Arbeitskraft Vollkasko versichern? Da fangen die Leute dann das Grübeln an.
Versicherungen sind ja was relativ Abstraktes. Und so ein Versicherungsschutz ist ja was, da erlebe ich die Leistung ja erst in dem Fall, in dem Augenblick, wo ich einen Schadensfall habe. Das heißt, Dinge, die sehr abstrakt sind, schreien eigentlich danach, dass mir dir jemand vertrauensvoll erklärt. Welche Rolle spielt aus deiner Sicht deshalb der persönliche Kontakt zu einem Berater oder zu einem Vertriebsmitarbeiter für Versicherungen generell?
Ja, also ich glaube, dass der nach wie vor eine große und eine wichtige Rolle spielt aus meiner Sicht. Ich glaube, dass wir weiterhin persönliche Beratung benötigen werden. Es ist vielleicht ein bisschen anders in der Zusammenstellung. Man wird eine stärkere Durchmischung haben. Beratung wird zunehmend digital unterstützt werden. Ich brauche auch nicht mehr persönlich zum Kundenberater in seine Station gehen oder ihn zu mir nach Hause einladen, sondern das mache ich dann über eine Videokonferenz oder Ähnliches. Ich glaube, das wird sich verändern, aber wir werden weiterhin einen persönlichen Austausch haben. Das, glaube ich, wird sich bei uns so bewähren. Es ist ganz spannend, wenn man in andere europäische Länder guckt, gerade so in den nordischen Bereich ist ein bisschen anders. Dort ist die digitale Affinität deutlich höher. Das sinkt der Anteil der Beratung, aber er verschwindet auch nicht völlig.
Ist das eigentlich für alle Versicherungsarten gleich oder gibt es Dinge, die sich eher anbieten für so eine digitale, für einen digitalen Zugang im Vertrieb?
Also per se, je einfacher ein Produkt in der Art und in der Ausprägung ist, desto einfacher bietet es sich an, es digital zu beraten und natürlich je höher der Bedarf ist, dass ich einfach brauche. Die Kfz-Versicherung, wenn ich ein Auto habe, brauche ich eine Kfz-Versicherung, da komme ich nicht drum rum, dann schließe ich die entsprechend digital ab, da sehe ich sehr hohe Quoten im Digitalvertrieb, auch weil auch marketingtechnisch der Bereich, in dem ich Kfz-Versicherungen wechsle und mich verändere, auf einen sehr engen Zeitraum traditionell beschränkt ist. Andere Produkte, die sich auch sehr stark für den digitalen Vertrieb statt heute genutzt werden, ist zum Beispiel die private Zusatzversicherung, speziell die Zahnzusatzversicherung. Auch das ist ein relativ einfaches Produkt, das man gut erklären kann, auch digital gut erklären kann. Oder eben auch tatsächlich die schon angesprochene Tierversicherung, auch das ist ein Produkt, das ist ein Bedarf da. Und dann kann ich die auch gut online abschließen und verbinden.
Du hast es schon gesagt, dass Kunden ganz unterschiedliche Neigungen haben, digitale Services in Anspruch zu nehmen und hast das Beispiel mit den Nordics gebracht. Aber was weiß man denn zu den Erwartungen, die Menschen heute, vor allem in Deutschland oder in der Dachregion, an eine klassische Kauf-Customer-Journey haben? Was wollen die erleben und was wollen die eher nicht erleben in so einer Kauf-Journey?
Also ich glaube, Der eine Punkt, der natürlich ganz klar kommt, ist, man überträgt die Erwartungen, die man aus anderen Customer Journeys, aus Kauf Journeys hat, natürlich auf den Kauf eines Versicherungsproduktes. Das heißt, es soll möglichst einfach sein, möglichst flüssig sein. Ich möchte aber auch relevante Fragen geklärt haben. Ich glaube, da ist dann auch so ein bisschen der Unterschied. Ich glaube, für einen erfolgreichen digitalen Vertrieb habe ich entweder das Produkt und die Customer Journey so vereinfacht, dass ich wirklich quasi entlang des Pfades alle Fragen und alle Themen des Kunden beachtet und berücksichtigt habe, oder ich habe eben die Möglichkeit, zu einem persönlichen Ansprechpartner zu wechseln. Sei es, dass ich ihn mir in den Termin idealerweise dazulade, zugegeben, das erleben wir momentan noch sehr selten, oder dass ich eben ins Omnikanale wechseln kann. Das heißt, ich informiere mich vorab und gehe dann zu einem Berater und idealerweise kann der Berater dann auch auf die Daten, die ich mich vorher informiert habe, zugreifen, sodass ich eben nicht alles nochmal neu eingeben und erfassen muss und theoretisch dann auch den finalen Abschluss nach der Beratung, ich möchte nochmal eine Nacht drüber schlafen, wieder online erledigen.
Jetzt haben wir Kunden, jetzt haben wir auf der anderen Seite auch die Versicherungsunternehmen, die sich ja über die vielen Jahre in ihren Organisationsformen relativ verhärtet hatten und gerade dabei sich umzuorganisieren. Es fällt aber vielen Versicherungen schwer, sich gut auf diese neue, etwas komplexere Customer Journey hin auszurichten und entsprechend zu organisieren. Warum ist das so schwer für Versicherungsunternehmen?
Ich glaube tatsächlich, dass da eine Reihe von Gründen an der Stelle gibt. Ich möchte ein paar einfach jetzt mal so ein bisschen ansprechen. Natürlich ist das eine, bestimmte Vermittler haben ein Vertriebsmodell, eine Nische gefunden, in der sie sehr erfolgreich sind. Die sind zum Beispiel sehr spezialisiert auf ein bestimmtes Thema, sagen, okay, ich bin ein Spezialist für Biometrieprodukte, für BU, für Kranken und fokussieren sich dann genau mit ihrem Partner, mit ihrem Versicherungsunternehmen auf diesen Bereich. Es gibt andere, die zum Beispiel in der betrieblichen Altersvorsorge sehr stark sind. Die nehmen dann zwar, jetzt mal anderes Geschäft noch mit, aber der Fokus liegt eben darauf und dann liegt auch der Fokus in der Beratung darauf, weil man eben sagt, okay, ich habe darüber und ich habe einen groß genug Kundenzugang, damit ich dann eben mein Geschäft und mein Einkommen sichern kann. Wo ich eben einfach da eine Veränderung sehe, ist, dass wir eben andere Finanzvertriebe und Vertriebsstrukturen sehen, die genau diese Lücke erkennen und sagen, okay, wir wollen aber den Kunden eine ganzheitliche Beratung, eine ganzheitliche Struktur angedeihen und damit eben auch erfolgreich sein können und sind.
Du hast jetzt schon über viele externe Partner gesprochen, auf die gehen wir auch noch ein, aber gehen wir doch mal auf die Versicherung ganz konkret für sich selber zurück, weil die arbeitet ja in der Regel auch mit einem eigenen Vertrieb. Und die sind in der Regel dann exklusiv an die Versicherung gebunden. Und da habe ich auch eigentlich eine gute Chance, die auf eine optimale Journey auszurichten, weil da habe ich ja den direkten Zugriff. Welche Bedeutung hat denn der eigene Vertrieb für Versicherungen generell im Vergleich zu den anderen Vertriebsarten?
Per se ist der gebundene Vertrieb oder AU-Vertrieb, Ausschließlichkeitsvertrieb, immer noch der größte Vertriebsweg für Versicherungen in Deutschland. Über 40% der Versicherungen werden nach wie vor über den Kanal vertrieben und verkauft. Nicht jede Versicherung hat so einen Kanal. Es gibt einzelne Versicherungen, die sich sehr dezidiert zum Beispiel auf einen Maklerkanal fokussiert haben oder auf andere Ebenen. Aber in der Breite haben wir diesen Kanal als wesentlichen Bereich noch. Daraus ergibt sich natürlich die entsprechende Bedeutung. Ich kann darüber meine Produkte in einen Markt entsprechend stark vertreiben, strukturieren. Und die Steuerungswirkung, die ich für den Kanal habe, sind natürlich für Versicherungen auch nochmal deutlich stärker, weil ich natürlich viel mehr Einfluss auf den Vertriebskanal habe. Auch hier, was man schon beobachten kann, ist, dass man natürlich in Kooperationen eingeht, um den Vermittlern auch zusätzliche Produkte anbieten zu können. Klassisch ist zum Beispiel der Vertrieb von Fondsprodukten, weil das eben ein wichtiges Thema ist, oder auch zum Beispiel Bausparverträge oder Immobiliendarlehen, dass man hier eben den Vertriebsweg erweitert.
Aber das ist dann der eigene Vertrieb, der praktisch an Fremdprodukte mitvertreibt.
Ganz genau. Mhm,
Aber ich finde es erstaunlich. Ich meine, 40% heißt ja, dass 60% des Vertriebs nicht über den eigenen Vertrieb läuft.
Genau.
Das ist ja, ich hätte jetzt tatsächlich den Anteil höher geschätzt gehabt. Und gleichzeitig hört man aber, und das nicht nur in der Versicherungsbranche, dass man im Vertrieb ja auch Probleme hat, weil so ein eigener Vertrieb Geld kostet und im Prinzip auch im Zweifel darunter leidet, dass die Vertriebsmitarbeiter schlichtweg in die Jahre kommen und ausscheiden. Ist das auch ein großes Thema im Versicherungsbereich?
Ja, also das Thema der Demografie, der Überalterung ist ein ganz klares Thema. Das heißt, es ist zunehmend schwieriger, qualifizierte Vertriebsmitarbeiter zu finden. Natürlich auch, weil der Beruf des Versicherungsvertreters nicht unbedingt der allzu populärste ist. Das Bild des Herrn Kaisers ist jetzt nicht unbedingt das Bild, das sich heute so direkt widerspiegelt, sondern es sind tatsächlich leider andere Bilder, die bei vielen Kunden sich dann widerspiegeln und damit natürlich auch eine Wertschätzung des Berufsbildes zeigen. Ich glaube aber auch, dass natürlich für die Mitarbeiter von Versicherungen wichtig ist, dass sie eine entsprechende digitale Unterstützung bekommen und von ihrer Versicherung entsprechende digitale Tools zur Verfügung gestellt werden, damit sie eben am Markt agieren können und am Markt auch sich entsprechend wahrnehmen können und positionieren können. Das sind, glaube ich, Themen, die die Versicherer beschäftigen. Und dann muss man sich als Versicherer natürlich entscheiden, wie stelle ich mich perspektivisch auf? Halte ich meinen Angestelltenvertrieb? Kann ich dem Angestelltenvertrieb auch ein entsprechendes Produktportfolio an die Hand geben, dass er am Markt konkurrenz- und wettbewerbsfähig ist? Oder entscheide ich mich zum Beispiel stärker dann auf die genannten Drittvertriebe, auf den Bankenvertrieb oder andere Kooperationsformen zu setzen, um dann eben eine Veränderung meines Vertriebskanals zu organisieren?
Wie stark wird denn der klassische Vertrieb ist eben bei einer Versicherung, wenn ich jetzt eigene Versicherungsvertreter habe, noch incentiviert über den reinen Abschluss? Also ich meine, wenn ich es in dem Augenblick, wir reden ja gleich dann auch noch über die Makler, die werden ja incentiviert überwiegend über den Abschluss. Aber der eigene Vertrieb, wird der noch incentiviert allein über die Menge des Abschlusses oder versucht man da auch andere Indikatoren mittlerweile zu haben, um zu sagen, das ist jetzt ein guter, kundengerechter Vertrieb?
Also es gibt verschiedene Formen. Ich glaube, die Hauptintensivierung findet schon immer noch über den Abschluss statt und tatsächlich auch noch sind gebundene Vermittler noch stärker Abschluss verprovisioniert als über eine Betreuung. Wenn wir beim Makler sprechen, sehen wir auch nochmal so ein bisschen eine andere Struktur in der Betreuung, in der Provisionierung. Aber es ziehen eben zunehmend Komponenten wie eine Bestandspflege, eine Beratungsqualität entsprechend mit ein, auch getrieben von regulatorischen Vorgaben, wo wir eben sehen, dass eine Beratungsqualität ein wesentliches Kriterium ist, dass man in der Beratung und in der Provisionierung berücksichtigt. Natürlich muss es einen gewissen Bezug zur Vermittlungsleistung geben, weil ansonsten kommen wir einfach auch in regulatorische Themen rein. Dann muss bestimmte Leistung umsatzsteuerpflichtig vergütet werden etc. Das heißt, die Freiheit zu provisionieren, wie ich möchte, ist nicht unbegrenzt da.
Jetzt haben wir den eigenen Vertrieb und jetzt haben wir den genauen Gegenpol. Das sind diejenigen, die für mich im Auftrag vertreiben, also die exklusiven weitgehend unabhängigen Maklervertriebe. Das heißt, die können sich heute auf morgen entscheiden, ich arbeite jetzt mit einem anderen Partner zusammen. Wie würdest du diesen Kanal beschreiben? Welche Bedeutung hat der? Wer sind da die wichtigsten Player? Wie kann man sich das vorstellen?
Die Bedeutung dieses Kanals wächst zunehmend. Also der Marktanteil ist je nachdem, in welcher Sparte man sich befindet, reicht fast an die Ausschließlichkeit ran. Es gibt bestimmte Kanäle, wo es ein bisschen niedriger ist. Es ist aber inzwischen das zweite große Standbein. Auch für große Vertriebe mit einer Ausschließlichkeit ist der Maklervertrieb sehr, 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 sehr wichtig. Die Bedeutung für den Kanal, die Struktur ist natürlich insofern eine andere, weil man jetzt auf einmal auch mit seinen Produkten nochmal stärker im Wettbewerb steht. Das heißt, man hat zum einen natürlich die Produkte, mit denen man gegenüber anderen konkurriert. Man hat aber auch weitere Themen und insbesondere da ist das Thema der Prozesse ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das haben wir jetzt auch letztes Jahr in der Studie auch nochmal erhoben und betrachtet, dass für Makler eine gute prozessuale Anbindung fast wichtiger ist als eine Provisionshöhe, was, wenn man sich wirtschaftlich überlegt, auch durchaus Sinn macht. Weil das spart mir als Makler natürlich auch Kosten, Betriebskosten in meiner Organisation, in meiner Struktur. Du hattest auch gefragt, wie sich so der Markt zusammensetzt. Wir haben im deutschen Markt immer noch über 20.000 Makler im Markt.
Unabhängige Makler.
Davon sind immer noch der größte Anteil, fast 20.000 tatsächlich so das, was wir als klassisch Einzelmakler bezeichnen würden. Also Maklerorganisationen, wo eine oder wenige Personen gemeinsam Maklerbüro haben und vertreiben. Und dann gibt es noch weitere Organisationen, klassische Finanzvertriebe, die wir haben. Wir haben sogenannte Online-Makler, also die großen Vergleichsplattformen sind technisch, regulatorisch alle als Makler organisiert, werden über Provisionen bzw. Kotagen bezahlt. Und wir haben dann wir sehen eine zunehmende Konsolidierung am Markt, dass Einzelmakler teilweise auch ähnliche Probleme, Überalterung, Demografie, zunehmende regulatorische Anforderungen überlegen, wie gehen sie mit ihrem Geschäft weiter und dann zum Beispiel ihren Bestand, ihre Tätigkeiten an größere Organisationen abgeben und in größeren Organisationen wirken. Und das ist das, was ich eingangs von Professionalisierung sprach. Die haben dann natürlich die Möglichkeit, entsprechende Tools anzubieten, Plattformen, so dass ich bei meinem Makler alle meine Finanzdaten verwalten kann, dass ich dort eben auch Informationen, mein Bankkonto mit einbinden kann in das Portal, dass ich Kreditverträge etc. mit hinterlegen kann, beziehungsweise über den Makler dann auch abschließen kann.
Und wenn du jetzt wieder die Kundenperspektive einnehmen würdest, ist die Customer Journey über einen Maklervertrieb für den Kunden, ist die anders als die Customer Journey über die exklusiven Ausschließlichkeitsvertrieb der eigenen Vertriebsleute?
Ich glaube tatsächlich gar nicht so sehr viel anders. Ich glaube, der wesentliche Unterschied ist, dass bei einem Makler ganz stark immer auch so ein in der Regel ein ganzheitliches Bild im Fokus steht. Das heißt, dass er eben eine ganzheitliche Beratung des Kunden anbieten möchte und dafür dann auch eine entsprechende Tool-Unterstützung anbietet. In der Regel, wenn wir von dem klassischen Einzelmakler sprechen, ist natürlich die Beziehung auch oftmals noch auch weiterhin sehr, sehr persönlich. Die Kundenzahlen von dem derart aufgestellten Makler sind in der Regel auch niedriger als die Kundenzahlen, die einen Ausschließlichkeitsvertrieb betreut. Da ist so die Anzahl Mitarbeiter zu Kunde niedriger, weil ich mehr Umsatz mit dem Kunden mache und mehr mit einem Kunden verdienen kann. Das macht es an der Stelle nochmal ein bisschen unterschiedlich. Wenn ich mir jetzt in Richtung von einem Online-Makler angucke, also klassisch Vergleichsplattformen etc., dort ist dann natürlich der Fokus ganz klar auf Einfachkeit, auf schnelle Abschlüsse und dort werden dann auch immer wieder in Anfragen und Informationen an den Kunden verschickt im Sinne von hier, der Vertrag läuft aus oder wäre kündbar, guck mal an, wir haben bessere Angebote für dich etc. Das heißt, hier wird auch proaktiver über technische Möglichkeiten der Kunde angesprochen. Ganz so wie man beim Online-Shopping eben dann auch die Nachricht bekommt, man hat sich dafür interessiert, wird das vielleicht auch was Interessantes sein.
Für mich klingen das wie zwei eigentlich grundlegend unterschiedliche Ansätze. Das eine ist was sehr Persönliches, sehr Vertrauensvolles und darüber mache ich Geschäft, weil ich ziemlich viel aus dem Kunden als Makler raushole, weil ich den so gut kenne. Und auf der anderen Seite was eher Transaktionales, sage ich, mache es für dich ganz einfach, dass du im Prinzip, falls dir irgend noch was fehlt, beim einfachen Produkt das dazu bestellen kannst. Braucht's beides oder bewegt sich das immer mehr in Richtung eher transaktionale Beziehungen im Markt?
Also ich glaube, wir werden in Zukunft eine Konvergenz an der Stelle sehen und zusammenführen, eben auch durch regulatorische Änderungen, aber eben auch durch die Konsolidierung. Durch die Konsolidierung kriege ich stärkere Strukturen. Das heißt, ich werde hier stärker ich habe eine transaktionale Beziehung, aber immer noch einen, wie auch immer gearteten, persönlichen Ansprechpartner. Ich glaube tatsächlich, dass Vertriebe an der Stelle stärker konvergieren und sich stärker ähneln werden und eher noch so ein bisschen der Status sich unterscheidet, aber die Art und Weise, wie sie mit dem Kunden interagieren, gar nicht mehr so stark sind. Eine Einschränkung, natürlich wird für die großen Vergleichsplattformen der transaktionale Aspekt weiterhin eine große Rolle spielen, weil man eben sagt, ich kriege über Suchmaschinen etc. bestimmte Kunden, die sich einfach für ein Thema orientieren, die bediene ich, die berate ich und wenn der Kunde dann kein weiteres Interesse zeigt, dann wird er auch jetzt nicht vollumfassend und persönlich und beraten. Sie werden aber, glaube ich, weiterhin solche Angebote schaffen, den Kunden prinzipiell quasi zu konvertieren in den Kunden, den ich ganzheitlich.
Jetzt haben wir 40% eigener Vertrieb, 40% Maklervertrieb und jetzt gibt es noch eine dritte Vertriebsschiene, die ist auch speziell bei Versicherungen, dass man im Prinzip über Banken mitvertreibt. Im genossenschaftlichen Bereich und bei den Sparkassen ist das was relativ Gängiges, weil die haben ihre eigenen Versicherungsgesellschaften. Und die vertreiben überwiegend ja auch wiederum Produkte dieser Versicherungsgesellschaften. Aber wie wichtig ist denn dieser Kanal, den ihr Bank Assurance nennt,
ja,
für die anderen, die jetzt außerhalb des genossenschaftlichen oder des Sparkassenverbunds ihre Versicherungsleistungen vertreiben wollen?
Also ich glaube, für alle ist das Thema Vertrieb von Versicherungen über den Bankkanal ein relevantes Kriterium, weil natürlich der Bankkanal auch nochmal einen anderen Zugang zum Kunden hat. In der Regel habe ich über eine Bank eine viel höhere Frequenz, eine Touchpoints, wenn wir das so gern sagen, zwischen Kunde und der Bank an der Stelle, die ich dann natürlich auch nutzen kann, um Anlässe für Gespräche über Versicherungen zu führen oder für den Verkauf von Versicherungen. Stand heute ist es so, dass der Bankassurance-Kanal zumindest in Deutschland einen sehr starken Fokus auf Lebens- und Vorsorgeprodukte hatte. Dach und Composite ist tatsächlich eher weniger stark.
Composite ist was?
Composite-Versicherung ist quasi alle die klassische Hausrat-, Wohngebäudeversicherung, Kfz-Versicherung, Rechtsschutz, Unfall, also quasi alles, was sich in irgendeiner Form um den Schutz von Sachen damit beschäftigt. Und diese Versicherungen dann bei uns weniger über Banken vertrieben. Wenn man in andere Länder, in andere Jurisdiktionen schaut, zum Beispiel in den französischen oder in den iberischen Raum, ist dort Bankassurance viel, viel stärker und als Vertriebskanal auch deutlich stärker. Dort wird auch mehr von solchen Versicherungsprodukten über den Bankschalter quasi verkauft und vertrieben, beziehungsweise inzwischen zunehmend eben auch digital, weil einen der Vorteile, die eine Bank in der Regel hat, ist, das Online-Banking wird viel stärker genutzt als ein Versicherungsportal beispielsweise, weil ich dort meine Überweisungen mache, ich gehe regelmäßig rein, schaue meinen Kontostand an etc. Dadurch habe ich einfach eine viel höhere Frequenz und kann das natürlich auch ausnutzen, um digital Themen an den Kunden auszuspielen und zu platzieren.
Was für transaktionale Versicherungsprodukte super ist, was aber jetzt nicht unbedingt das Problem löst, wenn ich ein vertrauensvolles Verhältnis zu einem Berater haben möchte, dann sind es zwei Dinge. Der muss kompetent sein und der muss überhaupt da sein.
Genau.
Jetzt schließen aber Banken ganz viele ihrer Filialen, also massiv. Das heißt, die Banken selber bewegen sich ja raus aus diesem ja, persönlich nahbaren, vertrauensvollen 1:1 Verhältnis eines Beraters mit seiner Kundschaft schon seit vielen Jahren. Bleibt dann der Kanal noch so wahnsinnig attraktiv oder sagst du, das reicht uns aus, wenn wir diese Häufigkeit der Interaktion über die digitalen Kanäle für uns nutzen als Versicherungsunternehmen?
Ich glaube, man muss eine dritte Dimension noch mit dazu nehmen. Aus meiner Sicht ist nämlich die Frage, wie gehe ich denn damit um, dass ich Kunden habe, für die ich vielleicht in der Breite und in der Fläche keine Filialen mehr anbiete, wo ich aber weiß, die haben trotzdem Bedarf an einer persönlichen Beratung oder einer Rückfrage. Und das sehen wir heute auch schon, dass wir im Bankenvertrieb ja auch digitale Angebote haben oder ganz klassisch, wenn man so möchte, Callcenter-Angebote, wo ich eben mit meinem Berater sprechen kann, ich kann einen Videotermin ausmachen etc. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich persönlich zumindest zuletzt bei meinem Bankberater war. Den letzten Kredit, den ich abgeschlossen habe, habe ich auch quasi komplett über online und über den schriftlichen Kontakt abgeschlossen. Und genau solche Beratungsangebote kann eine Bank initiieren. Und dann kann es zum Beispiel für eine Bank spannend sein, zu sagen, inwieweit kombiniere ich das mit einer Versicherungsdienstleistung? Das heißt, entweder ich schule meine Berater, dass sie eben nicht nur rein auf Bankprodukte fokussiert sind, sondern Bank- und Versicherungsprodukte fokussieren können. Oder umgekehrt, als Teil meiner Kooperation mit einer Versicherung biete ich eben auch diese Lösung an. Banken gibt ja auch durchaus Bankkunden, die sagen, okay, bei der Bank ist mein Konto und nicht so viel mehr. Dann sage ich, okay, aber dann möchte ich eben darüber Versicherungsanlässe einspielen. Und dann sind wir wieder bei der Frage eingangs. Ich glaube, wir werden immer noch persönliche Beratung brauchen. Ich kann über den digitalen Kanal einen Link, einen Verkaufsanlass erzeugen, aber für den letztlichen Abschluss, wenn der Kunde ein Interesse zeigt, kann es durchaus sein, dass ich nochmal persönliche Beratung entsprechend inkludieren muss. Das ist, glaube ich, der Mix, den man braucht.
Wir haben jetzt schon ein paar Mal gehört, dass man ganz unterschiedliche Leistungen im Finanzbereich mit Versicherungsleistungen kombinieren möchte. Und in dem Zusammenhang spricht man auch von dem Konzept des Financial Homes, das eigentlich ganz viele für sich in Anspruch nehmen würden. Was ist denn ein Financial Home? Wie würdest du das definieren?
Für mich ist ein Financial Home ein Platz, an dem ich alle meine finanziellen Informationen, Unterlagen und Bedürfnisse an einer Stelle quasi im Zugriff habe und verwalten kann. Das heißt, angefangen von meinem klassischen Girokonto, vielleicht auch meinem zweiten, meinen Kreditkarteninformationen, vielleicht habe ich noch ein Tagesgeld, ein Festgeldkonto, mein Wertpapierdepot oder meine Wertpapierdepots, kann ja durchaus sein, dass man nicht nur eins hat, sondern mehrere hat, vielleicht noch Altersvorsorgeverträge, meine Versicherungen natürlich, alle an der Stelle, die Kreditverträge, die ich habe, das heißt, alle Informationen, die sich um mein finanzielles Leben bemühen, dass ich die an dieser einen Stelle habe, alles im Zugriff habe, das ist das eine. Einfacher Zugriff auf die Daten, nicht der Versicherungsordner, der im Schrank liegt und wo dann noch eine Kiste daneben ist mit Unterlagen, die ich irgendwie mal einheften müsste. Du lächelst, du kennst das, glaube ich, aus der eigenen Perspektive heraus, sondern ich habe eine Stelle, an der ich all die Informationen habe, aber wo ich eben auch eine Übersicht habe. Was habe ich? Was ist abgesichert? Und wo ich dann auch sehen kann, okay, hier haben sich Veränderungen ergeben, hier sollte ich mal einen Blick drauf werfen, hier möchte ich mal eine Überprüfung initiieren. Das ist für mich ein Financial Home, unter dem ich eben dann wirklich ja alle meine Finanzthemen unter einem Dach, deswegen das Home, aufbewahren kann.
Ich bin ja selbst gelernter Bankkaufmann. Und früher hatten die Banken durchaus den Anspruch, ein Financial Home zu sein. Also wir sind diejenigen, wo ihr euch zuerst dran wenden könnt. Heute ist das aber ehrlich gesagt meiner Meinung nach, ich habe das auch selbst erfahren, nicht mehr zwangsläufig, dass das eine Bank ist, die so ein Financial Home vielleicht auch relativ aggressiv, zumindest sehr proaktiv in den Markt bringt, sondern es kann eben auch, es könnte theoretisch auch eine Versicherung sein, eine große Versicherung, die einfach viele Verträge hat. Es könnte aber auch Makler, Banken, Vergleichsportale sein oder vielleicht nochmal irgendwelche Dritten, die alle davon träumen, dieses Financial Home zu sein. Wer hat denn aus eurer Sicht in diesem Wettbewerb als sicherer Hafen für Kunden eine herausragende Rolle zu spielen, da tatsächlich die Nase vorne aktuell?
Also ich sehe im Moment sehr gute Startchancen bei bestimmten Vertretern im Bankensektor, die gute Angebote haben, die auch über Kooperations- und verbundene Unternehmen einfach schon heute eine große Bandbreite anbieten können. Die müssen sich perspektivisch überlegen, wie gehe ich damit um, dass ein Kunde eben nicht nur bei einem Unternehmen einkauft, sondern eben bei verschiedenen Unternehmen einkauft. Wie kriege ich das entsprechend unter ein Dach? Es gibt ein paar unabhängige Institutionen, die die erste Ansätze entsprechend haben, oftmals mit einem stärkeren Fokus tatsächlich aus der Versicherungsbranche, schlicht und ergreifend, weil am Ende muss man ja natürlich überlegen, so ein Financial Home, wenn ich das anbiete, wenn ich es meinen Kunden anbiete, muss ich ja auch irgendwie eine Monetarisierung dahinter haben und die bekomme ich natürlich über Produkte, die ich verkaufe und die ich abschließe und über sogenannte Bestandsvergütungen, Bestandsprovisionen, die ich bekomme im Versicherungssektor. Im Bankensektor gibt es auch Vergütungsmodelle, die ich entsprechend nutzen kann. Das heißt, da sehe ich ein paar Spieler, die sich sehr gut im Markt positionieren. Und auch so große Finanzvertriebe haben schon aus der Vergangenheit aus so diesem ganzheitlichen Beratungsansatz durchaus interessante Ansätze entwickelt. All den Ansätzen ist immer ein Thema, das natürlich schwierig ist, alle Daten super und gut und vernünftig in die Plattform zu bekommen, weil die Prozesse heute eben teilweise immer noch sehr schwierig sind, wie bekomme ich an bestimmte Daten dran und dann muss ich im Zweifelsfall quasi den Kunden fragen, gib mir mal deinen Versicherungsordner und die Kiste mit den Versicherungsunterlagen, damit ich die Daten einpflegen kann und dann verliert der Charme eines Financial Homes natürlich viel, weil der Aufwand hoch ist, auch für den Kunden oftmals der Aufwand hoch ist und man sich dann entscheidet, okay, dann mache ich halt so weiter wie bisher.
Also tendenziell eher noch eine Vision oder nur für eine kleine, bereits sehr digital gut vorbereitete Gruppe von Kunden ein Erfolgsmodell. Was glaubst du denn, werden die Faktoren, damit so eine Financial Home Plattform auch vor allem jetzt auch perspektivisch ein Erfolg ist und auch einen echten Mehrwert bringt für Kunden?
Ich glaube, dass das eine, was natürlich tatsächlich ein Erfolgsfaktor ist, aber da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf, ist der Zugriff auf die Daten, dass der entsprechend vernünftig und gut funktioniert, dass eben auch wirklich alles im Financial Home ist. Ich glaube aber tatsächlich ist so ein bisschen die Frage, wie komme ich an die Kunden? Entweder ich habe eine gute, starke digitale Marke, über die ich meine Kunden ansprechen kann und positionieren kann, oder ich habe eben ein etabliertes Vertrauensverhältnis, das ich an den Kunden bringen kann. Da sprechen wir wieder von durchaus von Banken, die eine starke Markenposition haben, weil sie eben den Zugang zum Kunden haben, aber eben auch zum Beispiel von Online-Vertrieben, die eben hier die Möglichkeit haben, den einfachen, guten Zugang entsprechend zu haben und natürlich auch den breiten Zugriff auf den Markt, damit ich einem Kunden eben ein gutes Angebot machen kann. Wir haben vor einiger Zeit eine Studie zum Themenbereich der Bankassurance durchgeführt und da hat man zum Beispiel auch ein interessantes Thema tatsächlich, dass uns ein Bankenvorstand eben auch erzählt hat, dass es für ihn wichtig ist, dass er keine exklusive Partnerschaft mit einem Unternehmen eingehen möchte, weil er dann, wenn sein Kunde nach einem Produkt nachfragt, er dieses exklusive Produkt seines Partners anbietet, vielleicht wohl wissend, dass es nicht das beste Produkt ist, aber das ist das, was er anbieten kann, dass er dann sagt, dann verliert er das Vertrauen seines Kunden, weil der sagt, du hast mir hier kein gutes Produkt angeboten, warum soll ich dir dann glauben, dass das andere Produkt das beste am Markt ist, sondern er sagt, für mich ist es wichtig, dann für die Dinge einen guten Zugang zu haben, um zu sagen, hier biete ich dir jetzt nicht, obwohl ich zur Bankengruppe XY gehöre und du weißt, wir sind Partner der Pfefferminzia-Versicherung, eben kein Pfefferminzia-Produkt anbietet, sondern ein anderes Produkt, das ich ihm zum Beispiel anbiete, weil ich sage, das ist dort besser. Dann weiß der Kunde, okay, ich habe hier einen echten Partner, ich habe hier Vertrauen in ihn und dadurch wächst eben auch die Bereitschaft, mit diesem Partner das Thema Financial Home langfristig anzugehen und die Plattform langfristig anzugehen.
Ich finde, es ist gut nachvollziehbar und wahrscheinlich auch im Sinne des Kunden ganz vernünftiger Angang macht die Sache bloß noch komplexer, weil du ja nicht nur dich auf wenige Partner einschießen darfst in dem Fall, sondern eigentlich ganz unterschiedliche zusammenfassen möchtest in deinem Ökosystem, wie auch immer du das dann nennst. Dazu braucht es vor allem ja eine gewisse Rechtssicherheit und es braucht eine technische Integration. Rechtlich hat sich aber auch eine ganze Menge getan jetzt durch EU-Recht, dass das zumindest auf der rechtlichen Seite schon mal deutlich erleichtert, oder?
Genau, das ist gerade aktuell in der Abstimmung, die sogenannte Financial Data Access Regulierung oder FIDA genannt. Die soll quasi europaweit den Zugang zu Finanzdaten regeln. Das ist ein Teil der EU-Regulierung, die sich um die Datenhoheit kümmert, wo man eben den Kunden, den Verbrauchern die Hoheit über ihre Daten geben möchte und ihnen damit ermöglichen, ihre Daten mit Unternehmen, die sie auswählen, entsprechend teilen und verteilen können. Und dafür müssen eben die Institutionen, man spricht da auch von sogenannten Dateninhabern, ihre Daten über vereinbarte Schnittstellen zur Verfügung stellen, damit man eben einen Austausch dieser Daten ermöglicht. Und eine Besonderheit da ist auch, dass das zukünftig in Echtzeit oder nahezu Echtzeit passieren soll. Die Regulierung ist gerade in der finalen Phase. Auf der europäischen Ebene spricht man da von dem sogenannten Trilog. Da spricht quasi das Europäische Parlament, die Europäische Kommission und der Europäische Rat miteinander. Das sind ja die drei, sage ich jetzt mal, Meinungsführer in der Europäischen Union und müssen sich auf ein gemeinsames Gesetzesvorhaben verständigen. Und wir erwarten, dass das noch in diesem Jahr erfolgen wird und passieren wird.
Das heißt, wenn man Daten austauscht, befindet man sich in einem sehr viel sichereren juristischen Rahmen und dann hängt es eigentlich nur noch an der IT, aber da hapert es ja gerade im Versicherungsbereich auch und ich kenne eigentlich mit jedem Versicherungsunternehmen, mit dem ich gesprochen habe, die sind alle gerade massiv daran, ihre Legacy-Systeme zukunftsfähig umzubauen. Was sind da nach deiner Erfahrung die größten Baustellen, die fast alle Versicherungsunternehmen jetzt so vor der Flinte haben?
Ich glaube, man muss die beiden Teile natürlich so ein bisschen voneinander trennen. Man kann natürlich sagen, ich versuche eine Datenplattform erstmal zu schaffen, über die ich meine Daten austausche und über die ich meine Daten nutze. Und da vielleicht als Randbemerkung für Versicherungen ist es dann auch zu überlegen, will ich nur Daten bereitstellen? Also bin ich nur Dateninhaber, der die Daten nutzt? Oder habe ich zum Beispiel einen starken Ausschließlichkeitsvertrieb, der ja dann auch Datennutzer sein kann? Will ich den auch befähigen? Also da habe ich dann quasi zwei Themen, die ich betrachten muss und möchte, wie schaffe ich es, dass mein eigener Vertrieb wettbewerbsfähig ist. Das zweite große Thema, das ich natürlich bei Versicherern habe, ist, dass wir die Systeme, die wir an der Stelle haben, einfach schon eine sehr, sehr hohe Laufzeit haben. Wir sprechen da über Systeme, die 30, 40 Jahre teilweise an Laufzeit oder an Entwicklungszeit in sich haben. Und da habe ich quasi zwei Themen. Das eine ist natürlich, welches Wissen, welche Prozesse, welche Strukturen sind in den Systemen. Das muss ich entsprechend im Zweifelsfall nochmal aufarbeiten, mir neu überlegen, wie passe ich mich auch standardnäher im Sinne von Standardlösungen in der Versicherungssoftware und Versicherungsstruktur an. Und die zweite Frage ist natürlich, wie gehe ich dann auch mit den ganzen Daten, die in den Systemen drin sind, wie gehe ich damit um? Ich muss die ja alle in irgendeiner Form entweder in das neue System transportieren, dann muss ich sie in irgendeiner Form migrieren, oder ich muss es schaffen, dass mein Vertrieb mich dabei unterstützt und zum Beispiel auch Produkte, die teilweise schon sehr, sehr alt sind. Also man erlebt heute noch Wohngebäudeversicherungen aus der Zeit der Monopolversicherung, wo es die Monopolversicherer gab, die teilweise 30, 40 Jahre noch alt sind und unverändert sind. Wie schaffe ich es, meinen Vertrieb zu aktivieren, dass er dem Kunden auf einen neuen Vertrag umstellt, der in der Regel ja auch bessere Leistungen und Bedingungen hat? Das sind so zwei der großen Herausforderungen, die Vertrieber an der Stelle haben.
Und das bezieht sich ja alles auf Daten, also im Prinzip auf Verträge, auf Kundendaten und sowas. Jetzt kommt aber noch ein weiteres Element dazu, dass Kunden ja gerne, wie du hattest ganz am Anfang schon gesagt, Omnikanalfähigkeit einfordern von Unternehmen, mit denen sie zusammenarbeiten. Nicht unbedingt kommend von den Versicherungsvertretern, weil du hast ja relativ wenig Interaktionen. Aber im Grundsatz wird schon erwartet, dass das irgendwie alles anschlussfähig ist. Wie gut sind denn deiner Meinung nach die Versicherungen in Deutschland zumindest schon mal für ihre eigene Organisation aufgestellt, diesen Omnikanal oder alle diese Kanäle anschlussfähig zu bedienen?
Also auch da, glaube ich, muss man so ein bisschen differenziertes Bild sagen. Wir haben in den letzten Jahren durchaus gesehen, dass die Versicherungen sich alle diesem Thema gewidmet haben und aufgestellt haben. Das heißt, wir sehen bei nahezu allen Versicherungen Online-Antragsstrecken beispielsweise, dass ich über die Homepage der Versicherung ein Produkt abschließen kann, aber sicherlich nicht alle Produkte. Ich habe eine bestimmte Breite an Produkten, die ich abschließen kann, aber bestimmte Nischen oder Spezialprodukte wird dann etwas diffiziler. Wüsste jetzt zum Beispiel nicht, ob ich eine Solaranlagenversicherung überall bei jedem Versicherer, der sie anbietet, auch tatsächlich online abschließen kann. Es ist halt dann auch einfach eine schiere Menge, die man dann natürlich an Produkten hat und wo man natürlich die Verkaufsstrecke anders gestalten muss. Und es ist halt einfacher, ein Buch zu verkaufen. Der Verkaufsprozess ist dann doch eher ähnlicher, als er jetzt bei bestimmten Versicherungsprodukten sind, weil die Informationen spezifischer sind. Also ich glaube, da ist so die eine Hürde. Die zweite Hürde ist dann so ein bisschen, wie übergebe ich die einzelnen Informationen. Wenn ein Kunde über online kommt und dann mit meinem Vertreter spricht und dann aber vielleicht noch eine zweite Meinung sich von dem Makler einholt, wie kriege ich diese Informationen möglicherweise wieder zusammen? Und dann natürlich auch die Frage, wie möchte ich so eine Beratungsleistung im Zweifelsfall dann auch incentivieren oder sagen, okay, der Kunde ist ja nur zu dir gekommen, weil er vorher über meinen Online-Kanal hat. Das ist eine Herausforderung, die Versicherungen tatsächlich haben und für sich lösen müssen.
Wenn du das jetzt partnerübergreifend siehst, du hast es schon angedeutet, vielleicht möchte ich eigentlich auch noch erfahren, was er bei einem Partner von mir, mit dem ich sogar kooperiere, getan hat, dieser Kunde. Gibt es da mittlerweile Branchenstandards oder technische Schnittstellen, dass ich praktisch genau so einen Austausch relativ leicht auch in einer Customer Journey noch zustande bringe, oder ist man da noch weit weg?
Da ist man noch weiter weg. Es kann sein, dass über die FIDA-Regulierung sich so ein bisschen tatsächlich was verändert, weil man Beratungsprozesse auch in irgendeiner Form Informationen teilen möchte. Insgesamt glaube ich, ist es aber tatsächlich so, dass man sich entweder entscheidet, in den Maklerkanal die quasi Informationen in den Übergang zu spielen, oder wenn man eine eigene Ausschließlichkeit hat, die in die Ausschließlichkeit zu spielen, dass man wirklich sagt, okay, man entscheidet fallweise oder strukturiert. Das ist mir zumindest bisher noch nicht in der Breite über den Weg gelaufen.
Zum Abschluss, wenn du jetzt in eine Glaskugel schaust und dich in die Zeit, sagen wir mal, in 10 Jahren hineinversetzt, dann sind viele Dinge schon möglich, über die wir jetzt heute geredet haben, die vielleicht heute noch gar nicht gehen. Wie glaubst du, dass sich Endkunden dann tatsächlich bewegen wollen in so einem Universum? Hat das Financial Home gewonnen? Wird auf einmal vielleicht doch der persönliche Vertrieb wieder sehr viel wichtiger? Was könntest du dir da vorstellen in 10 Jahren?
Ich glaube, wir werden so ein bisschen eine Spreizung wahrscheinlich erleben. Ich glaube tatsächlich, dass wir in 10 Jahren die meisten Leute auf ihrem Handy eine App haben werden, wenn wir dann noch Handys haben, wo sie sich dann angucken und sagen, okay, welche Themen sind denn? Da wird dann eine Push-Benachrichtigung mal kommen, wenn ich beim Shopping eine teure Kamera oder eine teure Reise gekauft habe und der Hinweis kommen, dass meine Reiserücktrittsversicherung vielleicht nicht ausreichend ist, ob ich das mit berücksichtigen möchte oder ob ich meine Auslandsreisekrankenversicherung verlängern möchte, etc. Das wird kommen. Ich glaube, darüber werden Verkaufsanlässe einfach aufs Gerät kommen. Ich habe viel mehr Transparenz über die Themen, die ich habe. Ich glaube aber weiterhin, dass wir eine Fokussierung im persönlichen Vertrieb natürlich insbesondere auf die Beratung für umfassendere, wichtigere Themen sehen werden. Ich glaube, dort wird es weiterhin eine persönliche Beratung geben, wo man eben sagt, das sind Dinge, die ich digital schlecht oder schwierig darstellen kann und schwierig vermitteln kann. Wenn ich dann 20 Seiten auf dem Handy durchwischen muss, dann bin ich irgendwann, sage ich, okay, interessiert mich nicht mehr, breche ich ab. Und genau dort, glaube ich, wird dann der Punkt kommen. Und idealerweise kann ich das dann auch über mein Handy aber vereinbaren und ausmachen, einen Termin vereinbaren, telefoniert haben, kann dann auch am Strand mal möglicherweise dann tatsächlich einfach mal ein Gespräch mit meinem Finanzberater führen. Und für bestimmte Themen kann ich mir gut vorstellen, dass das dann auch tatsächlich kein persönlicher Finanzberater mehr ist, sondern erstmal ein Avatar, ein KI-Agent, mit dem ich das Gespräch führe und erst wenn ich irgendwann eine bestimmte Schwelle überschreite, dass das dann darüber weiter hinausgeht. Oder wenn man, wahrscheinlich sind wir da nicht in 10, sondern eher in 15 Jahren, dass ich dann quasi meinem Gerät sage, er soll mir mal Versicherungsinformationen und Angebote besorgen und zusammenstellen und ich erst dann entscheide, mit wem ich ins Detailgespräch eingeben muss, dass ich quasi meine eigene KI losschicke auf die KIs der Banken und Versicherungen, um meine Produkte für mich vorzuselektieren.
Dann müssen wir unbedingt in 10 Jahren wieder sprechen und dann überprüfen wir das, ob deine Glaskugel dich belogen hat. Ganz herzlichen Dank, Knut.
Gerne, Peter.
Das war Knut Besold, Partner bei der KPMG Deutschland im Bereich Financial Services über den Versicherungsvertrieb der Zukunft. Mehr Informationen zu Knut und weiteren Publikationen der KPMG findest du in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, schicke den Link zur Folge gerne an einen Freund oder eine Kollegin weiter. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge, bei der ich dich begrüßen darf. Bis dahin, bleib gesund, optimistisch und immer mit dem Kunden im Herzen. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.